So Gott will, werde ich dann bald über die sieben Siegel sprechen. Und wenn wir dann dazu kommen, werden wir auch über die sieben Siegel auf der Rückseite des Buches sprechen. Nun seht, es sind sieben Siegel, sieben Plagen und so weiter, immer sieben. Aber dann sind auch auf der Rückseite des Buches sieben Siegel. Daniel hörte die Stimme, aber es war nicht gestattet zu schreiben. Und Johannes durfte nicht schreiben, aber es war sogar auf der Rückseite versiegelt. Nachdem alle Geheimnisse des Buches hervorgebracht wurden und offenbart wurden, seht, da steht geschrieben, in dieser Zeit sollte das Geheimnis Gottes entfaltet oder zum Abschluss kommen. Wer Gott ist, wie er Fleisch wurde und was er getan hat, das sollte entfaltet sein zu der Zeit. Und wir sind in der Zeit bereit für die sieben Siegel und die Siegel, die verschlossen oder auf der Rückseite des Buches waren. Doch alles muss mit dem Gesamtinhalt der Bibel übereinstimmen. Wir werden jetzt versuchen, uns zu beeilen. Ich danke euch allen dafür, dass ihr gekommen seid, für das, was ihr getan habt. Und ich vertraue, dass wir euch nicht zu lange festhalten werden. Ihr seid so geduldig, und meine Frau hat mir schon gesagt, sie hat Frauen beobachtet, die sogar gesetzt waren, und sie standen dort ganz durchnässt und haben trotzdem jedes Wort aufgenommen. Und ich möchte, dass die Salbung des Heiligen Geistes über mir ist und über der Versammlung, dass alles, was gesagt wird, die absolute Wahrheit ist, dass sie daran festhalten können. Nun, ich möchte mich entschuldigen. Ich bin heute Morgen früh gegangen und die Tonbänder wurden nicht angeschaltet. Ich möchte aber dann noch etwas von der letzten Predigt zu Ende bringen, Gedanken, die ich nicht ausgesprochen habe. Vielleicht habe ich das nicht ganz zu Ende gebracht. Ich hatte über den Countdown gesprochen. Und ich weiß nicht, ob ich gesagt habe in der ganzen Predigt, was es eigentlich war. Aber wenn man in derselben Verfassung ist wie vorher, dann sollte ich das hier schnell beenden. Ihr möchtet mir bitte alle vergeben, wenn ich den Gedanken ausführe. Und dann werden wir den nächsten beginnen. Nun, wenn ihr bitte jetzt anschalten wollt. Wir hatten eine herrliche Zeit und wir haben über die Themen gesprochen, verschiedene Lehren durchgenommen und ich denke jetzt daran, vielleicht habe ich dort ein wenig Zeit gegeben, damit ihr eure Tonbänder wenden könnt. Nun, ich muss ein bisschen Acht geben, dass ich die Dinge aneinander reihe, so dass es kein Durcheinander gibt. Der Herr segne euch. Wir sind froh, heute hier zu sein, heute Abend. Es sind viele Menschen hier, einige müssen stehen. Und wir haben drei Gottesdienste an diesem Tage gehabt. Und wenn jemand dieses Band hört, vielleicht möchte er auch das von gestern Abend hören. Es ist der gegenwärtige Stand meines Dienstes, den der Herr mir gegeben hat. Und besonders die Prediger sollten das hören, ehe es die Leute und die Gemeinden hören. Nun, heute sprachen wir schon über das Thema der Countdown. Die Gemeinde ist bereit, hinweggenommen zu werden. Und jetzt möchten wir über das Thema sprechen, in seiner Gegenwart. Wie danken wir Gott, dass wir das Vorrecht haben, in seine Gegenwart zu kommen? Zuerst möchte ich, dass ihr mit mir aus dem Propheten Jesaja, dem 6. Kapitel, wir alle kennen den Text und wir wissen, Jesaja war einer der Hauptpropheten, einer der großen Propheten seiner Zeit. Er hat sein Leben beendet, indem er zersägt wurde und sein Zeugnis gegeben hatte und von der Kraft Gottes getragen war. Jesaja Kapitel 6, beginnen mit dem 5. Vers. Da rief ich aus, wehe mir, vielleicht soll ich doch mit dem 1. Vers beginnen, Verzeihung bitte. Vielleicht lesen wir von 1 bis ungefähr Vers 8. Im Todesjahre des Königs Usia sah ich den Allherrn auf einem hohen ragenden Throne sitzen, während seine Säume das Heiligtum erfüllten. Seraphe standen über ihm, jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckte er sein Angesicht, mit 2 bedeckte er seine Beine und mit 2 flog er. Und der eine rief dem anderen beständig die Worte zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen, die ganze Erde ist seiner Herrlichkeit voll. Dabei erbebten die Grundlagen der Schwellen von ihrem lauten Rufen und das Haus füllte sich mit Rauch. Da rief ich aus: Wehe mir, ich bin verloren, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Und nun habe ich den König, den Herrn der Herrscharen, mit meinen Augen gesehen. Da flog einer von den Seraphen auf mich zu und hatte in der Hand eine glühende Kohle, die er mit einer Zange oben vom Altar genommen hatte. Er berührte mit ihr meinen Mund und sagte: Siehe, nachdem diese deine Lippen berührt hat, ist deine Schuld von dir gewichen und deine Sünde getilgt. Darauf hörte ich die Stimme des Allherrn sagen: Wen soll ich senden und wer wird unser Bote sein? Ich antwortete: Hier bin ich, sende mich. Möge der Herr sein Wort segnen. Ich meine, das ist eine der überwältigendsten Schriftstellen. In der Gegenwart Gottes erkennen Menschen sich selbst als Sünder. Wir mögen sehr gut empfinden, wenn wir dort und da sind und meinen, wir sind gute Menschen. Aber wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, dann sehen wir, wie klein wir sind. Ich stand nicht lange zurück mit einem meiner Freunde, den ich zu Christus geführt hatte, Burscall, dort in New Hampshire, einer meiner Freunde, die mit mir zum Jagen gehen. Und wir gingen dorthin, um die Wasserfälle zu sehen. Es war eine gewaltige Sache. Wir müssten weit von der Straße weggehen. Und wir sahen das grün-blaue Wasser, wie es hervorströmte und über die Felsen herunterkam. Und er sagte: Oh, Billy, hier muss ein Mensch sehr klein fühlen. Und er hat auf seinem Finger ungefähr einen halben Zoll gezeigt. Und er dachte, hier sah er die Schöpfung Gottes und empfand so gering. Und der Mann, der geschrieben hat: Wie groß bist du, wie groß bist du? Oder wenn jemand zu den Sternen aufschaut, und es war einmal, als Bruder Fred und Bruder Woods und Bruder McAnally dort in Arizona waren, wir haben versucht zu sagen, wie nahe ein Stern beim anderen sei. Und die Entfernung, die sie von uns haben, und wir haben gedacht, wie nah sie wohl miteinander sind. Und dann mussten wir sagen, dass diese Sterne vielleicht voneinander weiter entfernt sind, wie wir von ihnen. Und dann erkennen wir, wie klein wir sind und erkennen, wie groß er ist. Und dennoch können wir in seine Gegenwart kommen. Nun, immer hat es eine Auswirkung bei den Menschen gehabt, wenn sie in die Gegenwart Gottes kamen. Ich habe die Zeit gesehen in meinem Dienst. Wenn ihr seht, dass die Gegenwart Gottes herabkommt in den Ort, so dass eine Person erkennt und ihr Leben offenbar wird und ihre Sünde gerufen wird und immoralische Handlungen offenbart werden, welch eine heilige Ehrfurcht über sie kommen. Manche sind ohnmächtig geworden, andere sind umgefallen. Andere liefen zum Altar und haben ihn um Gnade angefleht, ehe sie dran waren. Es ist etwas daran, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Er verursacht, dass Dinge geschehen. Ich habe gesehen, dass Menschen auf Betten, Bahren hereingebracht wurden, plötzlich. Ich denke jetzt an Mexiko, als die spanische Mutter dort oder mexikanische Mutter ihr Kind brachte, das gestorben war. Viele Tausende sahen, dass das Kind zum Leben, vielleicht 50 oder bis 70.000, die dort versammelt waren, und die gesehen haben, dass dieses Kind zum Leben gebracht wurde. Es sind viele ohnmächtig geworden, andere haben ihre Hände erhoben und Gott gedankt. Sie erkannten, ein Mensch vermag es nicht zu tun. Sie waren und erkannten es in der Gegenwart Gottes, der allein diese Dinge zu tun vermag. Ich habe göttliche Männer reden hören. Es ist von Charles Finney gesagt worden, ein ganz kleiner Mann hat ungefähr nie mehr als 110 Pfund gewogen, aber er hat eine mächtige Art zu sprechen gehabt. Und eines Tages hat er die Akustik in einem Gebäude ausprobiert und damals hatte man noch keine Lautsprecheranlage und zu der Zeit hat gerade oben auf der Empore ein Mann Reparaturen durchgeführt und als er sah, dass Menschen reinkamen, blieb er ganz stille dort oben auf der Empore. Und Mister ging dorthin vor der Erweckung, um den Saal zu probieren und die Akustik und wie die Stimme sich anhört. Und er ging zum Podium und schrie, tu Buße oder du kommst um. Und der Mann hat solch einen Eindruck gehabt, dass er runtergefallen ist von der Empore auf den Fußboden und hat geschrien. Er hat so gewaltig gepredigt in Boston damals, weil keine Kirche seine Massen fassen konnte. Und er sprach so gewaltig. Er hat die Hölle so geschildert, dass die Menschen zusammengebrochen sind. Andere sind auf der Straße zusammengebrochen und haben geschrien in der Gegenwart Gottes. Er war ein mächtiger Prediger, dem Stande sind, das Wort zu verkündigen. Bringen die Gegenwart Gottes über die Versammlung. Sonst werden die Menschen die Gegenwart Gottes nicht erkennen. Nun, als der erste Mensch, sobald er gesündigt hatte, verkehrt getan hatte und er in die Gegenwart Gottes kommen sollte, er konnte nicht kommen, er versteckte sich, er hat sich verbergen müssen und hat sich versucht, selber mit Feigenblättern zuzudecken. Denn er wusste, in der Gegenwart des Gottes, der alles geschaffen, könnte er nicht bestehen. Das war die Reaktion des ersten Menschen nach der ersten Sünde. Sünde war in sein Leben gekommen. Er versuchte sich zu verbergen. Seht, damals hat die Sünde noch nicht den Halt gehabt, die Wurzel geschlagen, wie jetzt in den Menschen. Er fürchtete sich, in die Gegenwart seines Schöpfers zu kommen. Er wollte nicht kommen, bis Gott der Herr ihn gerufen hat. Wir könnten zurückgehen und von 1. Moses 17, den dritten Vers, durchnehmen. Als Abraham, dieser Patriarch, in die Gegenwart Gottes kam und der Herr gesprochen hat zu ihm und sich ihm als der allmächtige Gott offenbarte, ist Abraham auf sein Angesicht gefallen. Dieser große Knecht Gottes konnte nicht standhalten in der Gegenwart Gottes, obwohl er ihm schon 25 Jahre treu gedient hatte. Als Gott aber in seine Gegenwart kam, fiel er hin, weil er nicht in der Gegenwart Gottes standhalten konnte. In 2. Mose 3 finden wir, dass Mose, der große Knecht und Prophet Gottes, als er dort aus der Wüste oder in der Wüste war, ehe er herauskam, er war zu einem Zweck geboren, schon von Mutterleibe an, zum Propheten bestimmt. Er hat es versucht, durch Schulung, durch alles hat er versucht, sein Volk zu befreien. Denn er hatte begriffen, dass er dazu bestimmt war. Aber die theologische Schulung hat ihm nicht genutzt. Er war sehr gelehrt. Er hat sogar die Ägypter die Weisheit lehren können. Er wusste das hinein und heraus. Er kannte die Schrift von A bis Z. Er wusste die Verheißungen, die Gott gemacht hatte. Aber alles mit seinem Verstande. Bis dahin, er war ein großer militärischer Mann. Aber eines Tages, dort in der Wüste, kam er in die Gegenwart Gottes, zog seine Schuhe aus. Er wusste, ich stehe auf heiligem Boden. Er konnte nicht standhalten, als er in der Gegenwart Gottes war. Er ist hingefallen wie Abraham auf sein Angesicht in der Gegenwart Gottes. In 2. Mose 19, als das auserwählte Volk Gottes herausgekommen war, und wir wissen ja durch Abraham, Isaac und Jakob und dann die Patriarchen. Und Jahre vergingen, aber es waren heilige Männer, große Männer, ein erwähltes Volk, ein geheiligtes Volk dem Herrn. Sie haben Gott gedient ihr Leben lang. Und eines Tages sprach Gott: Versammle Israel, ich werde zu ihnen reden. Und als Gott dann herabkam auf den Berg Sinai und der ganze Berg im Feuer war und der Rauch aufstieg wie von einem großen Ofen und die Stimme Gottes donnerte heraus und dann sprach das Volk: Lass Mose reden und nicht Gott, sonst müssen wir sterben. Männer in der Gegenwart Gottes oder Menschen erkennen, dass sie Sünder sind. Sie waren alle beschnitten gemäß dem Gesetz, haben das die Gebote gehalten. Aber als Gott sprach und sie in seiner Gegenwart waren, erkannten sie, dass sie nicht standhalten konnten. Etwas fehlte ihnen, sie konnten nicht bestehen. Ja, sie sagten, lass Mose reden und nicht Gott, denn wenn Gott weiter redet, müssen wir alle sterben, möge Mose zu uns reden. Es ist in Lukas 5, 8, als Petrus, als er, der so stur war und ein Mann mit großem Einfluss und wie wir es heute begreifen, er hatte gutes Ansehen, ein bekannter Fischersmann seiner Zeit, als er das Wunder Gottes sah, das ein einfacher Mann tat, so sah es aus, aber er wusste, das muss mehr als ein Mensch sein, der all diese Fische in das Netz hineingetan hat. Denn sie hatten die ganze Nacht gefischt, nichts gefangen. Aber dann hörte er, jemand sprach, werf das Netz zu rechten aus. Und dann hatten sie eine Menge Fische gefangen. Und er erkannte, dass er ein sündiger Mensch ist und sagte, gehe von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Wer sagte das? Das sagte Petrus in der Gegenwart des Herrn. Und er bat den Herrn, gehe von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Ich bin ein Sünder. Abraham erkannte sich in derselben Weise. Adam erkannte sich in der Weise. Je alle Söhne Gottes. Moses erkannte sich in der Weise. Israel als Nation, als Gemeinde erkannte sich als verkehrt. Weiche von mir, gehe von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Er hat nicht versucht zu sagen, ich bin des wert und ich bin heilig. Nein, ich bin ein sündiger Mensch. Und eines Tages ein Pharisäer mit all seinem Wissen, er saß zu den Füßen Gamaliels, sein Name war Saul von Tarsus. Wir kennen ihn als Paulus, religiös bis zum Ende. Er war der Pharisäer und der Hebräer. Er war ein bekannter Mann, ein Gelehrter. Er war gescheit, er war klug, geschult. Und er meinte, Gott zu dienen von Kindesbeinen an. Aber eines Tages auf dem Wege nach Damaskus kam die Feuersäule über ihn und er fiel auf sein Angesicht. Und er war im Staube und rief, Herr, wer bist du, was soll ich tun? All sein großes Training, all seine Theologie, alle seine Schulung bedeutet ihm gar nichts mehr, als er dann in der Gegenwart des Herrn stand. Ich möchte heute hier sagen, ihr mögt Auszeichnungen haben, verschiedener Art. Ihr mögt zur Gemeinde gegangen sein, seit Kindesbein an jeden religiöse Handlung über euch ergehen lassen. Ich sage euch, in der Gegenwart Gottes werdet ihr erkennen, wer ihr wirklich seid. Er erkannte, dass er verkehrt war und er fiel auf den Boden unter dem Einfluss und der Kraft, die ihm begegnete. Und er wusste, derselbe Gott, der Herr, den er verfolgte, gegen den er auftrat, vor dem musste er sich beugen und niederfallen. Jetzt war er in der Gegenwart Gottes, er sah die Feuersäule. Was ist mit Johannes, der die Offenbarung bekam, als er die Visionen sah? Er hörte eine Stimme, die zu ihm sprach und er wandte sich um, die Stimme zu sehen. Und er sah sieben goldene Leuchter und einer stand mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Sein Haar war weiß wie Wolle, Augen wie Feuerflammen, Füße wie Feuersäulen. Und er war mit einem goldenen Gürtel um seine Brust gegürtet. Und als dieser Johannes, der mit Christus gewandelt war, der sich an seine Brust gelehnt hatte und der all das gesehen und gehört hatte, und dieser Johannes, der mit Jesus gewandelt war, mit ihm geredet, mit ihm gegessen, mit ihm geschlafen, als er ihn jetzt dort sah in seinem verherrlichten Zustande, ist er hingefallen wie ein Toter. Derselbe Mann denkt darüber nach. Wir können zur Gemeinde kommen, wir können Gott preisen, aber Bruder, wenn ihr seht, dass er kommt, dann wird etwas anders werden mit uns. Wir mögen meinen, wir haben alles getan. Wir haben den Zehnten gezahlt, wir haben das Opfer gegeben und wir sind zum Gottesdienst gekommen und kennen all die. Aber wenn ihr ihn seht, dann wird sich alles wenden. Jawohl, es wird geschehen. Dieser große Mann, Johannes, ein solcher Mann, von dem die Bibel hier sagt, Offenbarung 1, Vers 7, er fiel, als sei er tot, zu seinen Füßen, nachdem er 3,5 Jahre Gemeinschaft mit Christus hatte und einer der Schreiber der Epistel war und er mit ihm am Tisch gesessen, mit ihm geschlafen, mit ihm Gemeinschaft hatte, ihn begleitete, wohin er ging. Und als er ihn jetzt sah, ist das Leben von ihm gegangen. Er fiel hin wie ein Toter auf den Boden. Nun, wir sehen hier Jesaja in diesem Kapitel, wie wir es gelesen haben. Dieser große, mächtige Prophet, einer der größten Propheten der Bibel. Es sind 66 Bibel in der Bibel und es sind 66 Kapitel im Jesaja. Jesaja beginnt vom Anfang an, als würde er mit dem Moses beginnen. Und in der Mitte beginnt er mit dem Neuen Testament und am Ende spricht er vom tausendjährigen Reich. Seht vollkommen, Jesaja war einer der Hauptpropheten. Aber er hatte sich verlassen auf Usia, den König in der Zeit. Und er war ja ein guter Mann und er war gerecht, der König. Es war ein guter König. Und er erkannte, wer Jesaja war. Und Jesaja sah Visionen. Er war ein Prophet. Er hat das Wort gepredigt. Er war ein Prediger. Er war ein heiliger Mann. Aber eines Tages, dort im Tempel, ist er in Verzückung geraten. Und er sah die Herrlichkeit Gottes. Er sah die Engel mit Flügeln über dem Angesicht, mit Flügeln über den Beinen. Und mit den weiteren flogen sie und riefen: Heilig, heilig ist der Herr, der Herrscharen. Der Prophet erkannte, ich bin nichts. Er sagte, wehe mir, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, ein Prophet. Einer der mächtigsten Propheten in der Bibel sagt, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk mit unreinen Lippen. Wehe mir, ich bin verloren, denn ich habe die Herrlichkeit Gottes gesehen. Und als die Engel so riefen, heilig, heilig, ist die seine Tür Pfosten oder Schwellen erdröhnt und erzitterte. Aber die Zeit kommt, wo nicht nur die Türpfosten des Tempels, sondern die ganze Erde erschüttert wird und die Berge erschüttert werden und man sagen wird, verberge uns vor dem Zorn dessen, der da auf dem Throne sitzt. Es wird eine furchtbare Zeit sein. Sünder, Freund, bitte prüfe dich, es ist Zeit. Nun, Jesaja, er sagt, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, wohne unter einem Volk mit unreinen Lippen. Und ich meine, auch diese Menschen haben unreine Lippen. Und wenn solche heiligen Männer, die sich dann als Sünder erkennen, in der Gegenwart Gottes, wo wird dann der Sünder und Gottlose bleiben an jenem Tage? Was werden Menschen tun, die in den Versammlungen gesessen haben? Was werden sie tun, die Kraft Gottes gesehen haben, die den Countdown gehört haben und die Gott geoffenbart gesehen haben? Und ohne jeden Schatten des Zweifels erfüllt sich jede Schrift. Und sie versuchen, zum Himmel zu kommen, ohne wiedergeboren zu sein und ohne die Taufe des Heiligen Geistes empfangen zu haben. Wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird der gottlose Sünder bleiben? Wo werdet ihr stehen können, wenn wir Gott in seiner Entfaltung sehen und die Herrlichkeit Gottes sehen? Und ihr geht weiter. Wenn nun der Prophet und andere ausgerufen haben, ich bin schuldig, wenn sie ausgerufen haben und sich niedergeworfen haben und gesagt, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, was soll es mit uns sein? Und was ist mit dem, der seine Sünde noch nicht einmal bekennen will, mit den Jugendlichen, die ihre oder er seine, sie ihre Sünden nicht bekennt? Und was wird mit denen sein, die meinen, dass sie mehr von der Schöpfung Gottes wissen wie der Schöpfer selber? Was wird mit dem geschehen, der versucht hat, Gott zu widerlegen und zu widersprechen sein Leben lang? Was wird mit ihm geschehen? Dies ist Evangelisation. Dies ist die Zeit, die Menschen zu erschüttern. Dies ist die Zeit, von der Gott gesagt hat. Er hat damals gesagt, dass der Berg Sinai erschüttert wird. Und er erschüttert jetzt noch einmal. Er wird alles erschüttern, was bewegt werden kann. Aber seht, was die Schrift sagt, wir werden ein unbewegliches Reich empfangen, so steht es geschrieben. Halleluja. Alles, was bewegt werden kann, wird erschüttert werden. Der Himmel wird erschüttert, die Erde, Himmel und Erde wird vergehen, aber Gottes Wort wird nicht vergehen. Denn auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Alles, was erschüttert werden kann, wird erschüttert werden. Aber wir empfangen ein Reich, das das Wort Gottes uns versprochen hat. Und es kann nicht erschüttert werden. Amen. Oh, wie wunderbar. Wir empfangen ein Reich, das nicht bewegt werden kann. Es ist unbeweglich. So hat Paulus, der Schreiber der Hebräerbriefe, das gesagt. Welch eine Zeit ist es? Seht, auch wir selber, wir haben die Herrlichkeit Gottes gesehen. Natürlich, wir haben sie gesehen. Wir haben sie gesehen, wie Abraham sie sah. Wir haben sie gesehen, wie Moses sie gesehen hat. Dieselbe Feuersäule, dieselbe Kraft Gottes, derselbe Christus, der sich enthüllt und sich jetzt in den letzten Tagen offenbart. Wie könnten wir kommen und die Dinge leicht nehmen? Wie können wir noch festhalten an Satzungen und Denominationen und noch am Worte Gottes? Was wird es sein für uns an jedem Tage? Was werden wir tun? Nachdem wir die Herrlichkeit Gottes gesehen haben, manche stehen da, sie lachen, sie spotten darüber. Andere sagen, das ist Fanatismus. Andere sagen, es ist Telepathie. Andere sagen, das ist der Beelzebub. Und es wird verschieden bezeichnet. Und wie das alte Sprichwort geht, die Toren gehen da, wo die Engel sich fürchten, hinzutreten. Der Tor spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott, obwohl sie sehen, dass Gott sich so vollkommen offenbart, gemäß seinem Wort. Und dann gehen sie darüber hinweg. Das sind doch Toren. Denn Gott ist in seinem Wort und sein Wort ist immer klar denen, die es aufnehmen. Was wird es sein, wenn diese Menschen antworten müssen, die daran vorbeigegangen sind? Es wird furchtbar sein für den Gottlosen. O Sünder, tut Buße. Seht, ein Sünder, der Buße tut, er weiß, es ist ein blutiges Opfer, das für ihn dargebracht wurde. Und das gibt uns den Trost. Ich habe die Herrlichkeit Gottes gesehen, ich habe seine Kraft verspürt. Ich kenne die Berührung seiner Hand. Ich weiß, dass er Gott ist. Ich weiß, mit mir ist nichts los, aber ich weiß, er steht ein für mich. Und er sagt, Vater, du hast all seine Schuld auf mich gelegt und ich kann jetzt zum Thron der Gnade freimütig kommen, denn ich weiß, es ist allein seine Barmherzigkeit und Gnade, dass ich zu ihm kommen konnte. Nicht durch das, was ich getan habe, durch Werke oder andere Dinge, sondern durch seine Gnade. Der Poet hat schon gesagt und hat gesagt, wie lieblich ist der Klang. Er hat einen solchen Schuft wie mich errettet. Einst war ich blind, jetzt bin ich sehend. Wie konntet ihr zum Himmel gehen? Es war keine Möglichkeit, aber einer bahnte den Weg. Er ist der Weg. Und wie kommen wir dahin? Durch einen Geist, seinen Geist, werden wir in einen Leib getauft. Und dieser Leib wird auferweckt werden über der ganzen Erde und hinaufgenommen in diesen letzten Tagen. Amen. Natürlich, Sünder, die Buße getan haben, brauchen sich nicht zu sorgen. Nun, wenn wir in seine Gegenwart gekommen sind und wir wissen, wir sind in seine Gegenwart, wir sehen, dass er tut, was er getan hat, als er auf Erden war. Seht, wie erkennt ihr den Baum an der Frucht? Wie erkennt ihr die wahre Gemeinde an der Frucht? Jesus sagte, wer an mich glaubt, wird die Werke tun, die ich getan habe. Er sagt, denen, die glauben, werden diese Zeichen folgen. Seht, er hat nicht gesagt, wir sollen Denominationen bauen. Er hat nicht gesagt, wir sollen Glaubenssatzungen aufstellen. Nein, im Gegenteil. Er warnt uns. Er sagt, wer wegnimmt oder hinzufügt, dessen Teil wird vom Baum des Lebens genommen werden. Seht, die Dinge sollen wir nicht tun, sondern am Worte sollen wir bleiben. Und wenn ein Mann von Gott gesandt ist, wird er am Worte bleiben, denn Gott kann nur mit dem Worte verbleiben. Er bleibt mit seinem Worte. Und wenn wir in seine Gegenwart kommen, und wenn jemand in seine Gegenwart kommt, ist er verwandelt für immer. Ihr erkennt ihn nicht mehr. Seht, es gibt manche, die in die Gegenwart Gottes kommen. Sie sorgen sich nicht darum. Sie waren nicht zum ewigen Leben bestimmt. Aber wenn jemand zum ewigen Leben bestimmt ist und in seine Gegenwart kommt, der wird verwandelt. Seht die Dirne damals in Samarien. Sie waren einer schlechten Verfassung, dem Verstande nach und dem Leibe nach. Aber als sie sah Und zudem sprach, und dann sagte sie, wir wissen, wenn der Messias kommt, er wird es uns alles sagen, wer bist du? Und er sagte, ich bin's, der mit dir redet. Und sie hatte keine Frage mehr, sondern sie wusste, jetzt ist die Verantwortung auf mir. Ich bin in die Gegenwart Gottes gekommen. Ich habe die Verantwortung, anderen davon zu sagen. Halleluja. Das stimmt. Jeder Mensch, der in die Gegenwart Gottes kommt, ist verantwortlich vor Gott, dass er von der Minute an anderen davon sagt. Seht Abraham, seht Moses, seht Petrus, Paulus. In dem Moment, wo sie in die Gegenwart Gottes kam, haben sie als Sünde erkannt und sie haben ihr Zeugnis mit ihrem Leben besiegelt. Schaut die Frau, sie ging in die Stadt und sagte, kommt, seht, wen ich gefunden habe. Ist das nicht der Messias? Sie konnte nicht leugnen, es war gemäß der Schrift. Seht, wenn wir eine Verantwortung haben, lasst uns anderen sagen, Paulus, Petrus, alle, nachdem sie gesehen, gehört haben und in seine Gegenwart kam, seid ihr verantwortlich für die Botschaft, anderen zu sagen. Ihr könnt nicht mehr stille damit sitzen. Nein, ihr müsstet zu anderen nehmen. Ich denke an eine alte Schwester, die hier war, die Mutter von Bruder Snelling. Und sie hat immer gesungen, ich bin gerade zurückgekommen und bin hin und her gelaufen, habe mich gesetzt und habe wieder begonnen zu laufen, um zu sagen, wovon mein Herz erfüllt ist. Und dann denke ich an eine Negergemeinde in Louisville. Und da haben sie gesungen, ich renne auf dem Hochweg des Königs. Ich sage euch, wenn ihr Christus gefunden habt, könnt ihr nicht mehr stille sein. Ihr seid eine verwandelte Person. Ihr müsst davon Zeugnis ablegen. Seht, denn wenn Licht und Licht sich begegnet, wird es hell. Wenn die Birne mit dem Strom in Verbindung gebracht wird, muss Licht hervorbringen. Seht, nichts kann es aufhalten, das Licht kommt hervor. Es muss geschehen. Und wenn ein Mann, eine Frau vorher bestimmt ist zum ewigen Leben und sie sehen, wie der Strom Gottes kommt und sie werden angeschaltet, dann wird es Licht. Vielleicht habt ihr nicht 500 Watt, vielleicht nur 10 Watt, aber das lasst das Licht leuchten, das euch geschenkt wurde. Gebt euer Licht und lasst es scheinen, lasst es leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Natürlich, wenn ein Mensch mit Gott in Kontakt kommt, erkennt er sich als nicht gut. Wie könnte jemand in seine Gegenwart kommen und sagen, ich bin so gut, ich habe das und das getan, wenn er nichts ist? Er ist überhaupt nichts von Anfang an. Eines Tages war ich in Memphis, Tennessee, und es war Bruder Davis, der dort eine Erweckungsversammlung hatte. Und wir waren zusammen und wir gingen in ein Kolosseum oder eine Kunstgalerie und man hat verschiedene Dinge aus der ganzen Welt dort ausgestellt und dann hatten sie eine Sache, sie haben den Wert eines Menschen festgestellt und da stand darunter, sein gesamter Wert ist 84 Cent. Sie haben die Zusammensetzung des Körpers, alles zusammengerechnet, das Ergebnis eines Menschen. Und darunter stand dann 84 Cent. Männer standen neben uns und die sagten einander, einer zum anderen, Jim, wir sind doch überhaupt nichts wert. Was ist denn 84 Cent? Und ich sagte, hör mal, wenn ihr erlöst seid durch die Kraft Gottes, dann seid ihr viel wert. Seht, Menschen haben die Verantwortung, anderen davon zu sagen. Ich habe jung angefangen und mein ganzes Leben damit verwandt. Und wenn ich 10.000 Leben hätte, und ich würde immer den Menschen sagen, denn es ist das Größte in unserem Leben. Wenn ihr Hesekiel 33 liest, da ist die Rede von einem Wächter, der auf dem Wachturm sitzt. Und dieser Mann ist verantwortlich für die ganze Stadt. Amen. Nun, erwacht für eure geistliche Verantwortung. Dieser Wächter musste ein trainierter Mann sein. Er musste wissen, was er tut. Denn von jeder Entfernung, soweit er nur sehen konnte, musste er den Feind erkennen und er musste es an ihrem Marsch erkennen, an ihrer Farbe, an dem, wie sie kamen, an allem, soweit das menschliche Auge sehen konnte. Und dieser Wächter war immer höher wie all die anderen. Und Gott hat die Rechenschaft von ihm verlangt. Wächter, wie spät ist es in der Nacht? Halleluja. So ist es mit den Wächtern Gottes. Sie sind trainiert mit dem Worte. Wenn etwas aufkommt und das nicht schriftgemäß ist, dann warnen sie ihre Gemeinde. Und alles, was nicht biblisch ist, was nicht von Gott ist, wie man heute in den Gemeinden das Tanzen und all die an die Veranstaltungen hat, das ist verkehrt. Man hat verschiedene Spiele in den Gemeinden, Kartenspiele und andere Spiele. Ein wirklicher Wächter, der einmal in der Gegenwart Gottes war, wird dagegen sprechen und zurechtweisen. Seht, er musste höher sein wie die gesamte Versammlung, um hinaufsteigen zu können, damit er weit sehen kann, um dann der Herde die Antwort geben zu können. Ein Mann Gottes, der in der Gegenwart Gottes steht, er weiß, dass Gott sein Wort hält und dass er sich bezeugt. Und wenn er alles tut, was er tun soll, Gott wird den Rest tun. Ganz gleich, was Organisationen tun. Er weiß und er wird den Feind schlagen. Amen. Er weiß, was er der Versammlung zu sagen hat. Ein wirklicher Wächter. Wenn wir bekannt haben und wir in seiner Gegenwart waren und wir unsere Sünden bekannt haben und sie ausgelöscht sind, sogar aus seinem Gedächtnis, nur Gott vermag das zu tun. Wenn ihr gegen mich etwas tut, ich vergebe euch, aber ich denke daran. Wenn ich euch etwas tue, ihr vergebt mir, aber ihr denkt daran. Aber Gott kann vergeben und vergessen. Amen. Denkt darüber nach. Er denkt nicht mehr daran. Amen. Das macht, dass ich wohl fühle. Gott denkt nicht mehr daran. Es ist vorüber. Er denkt nie mehr daran. Nur Gott hat diese Eigenschaft. Er hat sie ausgelöscht. Sogar, sie ist nicht mehr da. Ihr könnt es nicht. Ich kann es nicht. Denn wir sind hier, wir denken an die Dinge, aber er ist der unendliche Gott. Er kann absolut vergessen, dass es je getan wurde. Amen. Eine junge Frau, die aus einer Landgemeinde kam, und ihr Vater war ein altertümlicher Mann, der gerne jauchzte und Gott pries, und sie verzog in die Stadt und hat sich dann mit den Frauen in der Stadt, mit den Frauen aus der Gemeinde, mit ihnen mitgemacht. Und dieser Mann kannte nichts anderes als das Frühstück zu essen, die Bibel zu lesen, zu beten, zu weinen, zu loben, zu preisen. Und er war etwas beweglich dabei. Und manchmal sogar, wenn er nicht schlafen konnte, hat er gelesen und dann stand er auf und gerufen, Ehre sei Gott, Halleluja, Preis sei Gott. Und manchmal hat er mit den Füßen recht hart aufgestampft dabei. Und dann kam der Tag, wo sie mit den Frauen aus der Gemeinde eine Teeparty hatte. Und sie wusste jetzt nicht, was sie mit ihrem Vater tun sollte. Es war ja ihr Vater. Und sie hatte sich entschlossen, ihn in die erste Etage zu tun. Und sie hat gesagt, Vater, du willst doch nicht hier sein, wo all die Frauen sind. Nein, da möchte ich nicht sein, sagt der Opa. Und dann sagte sie, hör mal, wir haben hier eine kleine Gebetsversammlung. Warum gehst du nicht einfach nach oben? Und er sagt, natürlich kann ich das tun. Und sie sagt, hier ist ein Buch, lese das. Das ist über Geografie. Sie hat ihm die Bibel weggenommen und gesagt, heute brauchst du die Bibel nicht. Lies doch mal in diesem Buch. Sie dachte dabei, dann wird er wenigstens ruhig sein. Denn wenn er in der Bibel liest, dann wird er immer wieder laut und jauchzt dort oben. Und das wollte sie nicht in Gegenwart all dieser Frauen. Und sie sagte, Vater, dieses Buch sagt dir die ganze Wahrheit über die ganze Welt. Du brauchst das nur zu lesen. Und stille dabei zu sein. Er sagt, jawohl, verlass dich drauf, mach dir keine Sorge. Ich gehe auf. Und sie sprachen dort bei der Teeparty und haben über diese, über jeden, über alle, erstmal alles durchgesprochen, über jeden etwas zu sagen gehabt und so. Und mit einem Mal begann der Mann zu jauchzen, die Decke fing einzubrechen und er stampfte mit den Füßen und rief, Ehre sei Gott, Ehre sei Gott, Ehre sei Gott. Und die Frauen schauten einander an und sagten, was ist hier los? Und er kommt die Treppen herunter, so schnell wie er kann, und sagt, fahr eben über Geografie, was ist mit dir los? Ja, sagte, ich habe gelesen hier in dem Buch, das du mir gegeben hast, dass es im Meer Orte gibt, wo man den Boden nicht erreichen kann. Er sagt, Ehre sei Gott, ich weiß, was das für mich bedeutet, denn dahin hat der Herr meine Sünden geworfen. Im Meer, wo es am tiefsten ist, wo es keinen Grund gibt. Im Meer, wo es am tiefsten ist, wo es keinen Grund gibt, wo sie einfach weg sind für immer. Und er fing an, unten zu loben und zu preisen. Und seht, so ist es. Gott hat unsere Sünde in das Meer der Vergessenheit geworfen. Sie sind nie gewesen vor ihm. Oh, wie wunderbar. Und dann stehen wir, Gnade Gottes, durch Jesus Christus, unseren Herrn, so heilig wie er ist. Denn er sieht mich nicht, wenn ich dort hinkomme. Nein, er sieht seinen eigenen Sohn. Er kann mich nicht sehen, denn ich bin in seinem Sohne. Und er sieht nur seinen Sohn. Ist das nicht wunderbar? Dann braucht ihr nicht mehr über Sünde zu denken. Es ist alles unter dem Blut. Ihr braucht euch nicht mehr zu sorgen. Es ist aus dem Gedächtnis Gottes genommen. Er denkt nicht mehr daran. Jesaja, der mächtige Prophet, er bekannte seine Sünde und sagte: Wehe mir, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, ein Prophet. Ein Mann mit unreinen Lippen. Und meine Versammlung ist unrein. Die Menschen, denen ich gepredigt habe, sie sind unrein. Ich bin unrein. Und wehe mir. Aber jetzt sah er die Engel. Und sie riefen: Heilig, heilig. Und er sah, dass der Saum seines Gewandes den Raum erfüllte. Und Engel, die nicht wissen, was Sünde ist. Und dort in der Gegenwart Gottes haben sie ihre Angesichter mit zwei ihren Flügeln zugedeckt und gerufen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Oh, dann würdet ihr sicher nicht heilig fühlen. Nun, was tat er? Er sagte: Wehe mir, ich vergehe. Und als er seine Sünde bekannte, der Engel ging hinüber, nahm die Zange und hat die Kohle genommen. Und diese Kohle repräsentierte die Taufe mit Geist und Feuer. Und als er damit seine Lippen berührte, sagte er: Jetzt bist du rein. Und es war, als sei der Vorhang der Zeit hinweggezogen. Und er hörte die Stimme: Wer wird für uns gehen? Wer wird unser Bote sein? Seht, und dann ist die Antwort: Hier bin ich, sende mich. Er war in der Gegenwart Gottes, hatte seine Sünde bekannt und wurde gereinigt von seiner Sünde und war bereit für den Dienst. Amen. Wie der Poet das gesagt hat: Millionen sterben in Sünde und Schande. Sie hören auf ihren letzten Ruf: Beeile dich, Bruder, beeile dich, ihnen zu helfen. Und sage: Meister, hier bin ich. Wenn ich an Afrika, an Indien denke, an die ganze Welt, Millionen von Heiden, sie schreien um Gnade: Wer wird gehen? Nicht ein Traktat, sondern Jesus Christus muss ihnen gebracht werden. Jemand, der in seiner Gegenwart ist, wie Mose, der ihnen Befreiung geben konnte. Nicht ein Beitritt zu einer Gemeinde, sondern Befreiung für die Seele. Jemand, ein göttlicher Mann. Nun, Jesaja bekannte seine Sünden, wurde gereinigt. Nachdem Jakob mit Gott gerungen hatte, die ganze Nacht, und seine Sünde bekannt. Ihr denkt ja daran, es wurde Pnil genannt. Und das Wort bedeutet in der hebräischen Sprache das Angesicht des allmächtigen Gottes. Jakob, er war ein Betrüger. Ihr wisst ja, was sein Name bedeutet: Überlister, Betrüger. Und in seinem ganzen Leben ist er von Gott gelaufen. Aber dann war er in der Gegenwart Gottes. Und in seiner Gegenwart hat er den Herrn erfasst und ihn nicht mehr losgelassen. Er hielt fest in der Gegenwart Gottes. Und er blieb mit ihm, bis die Sonne aufging. Und der Herr sprach: Lass mich gehen. Und er blieb dort und sagte: Ich lasse dich nicht, bis du mich gesegnet hast. Er ging davon gerechtfertigt. Wie groß war die Sache? Nun, er hat durchgerungen. Er sah Zeichen Gottes. Er hatte Träume. Aber jetzt war er in der Gegenwart Gottes, vor seinem Angesicht. Denkt darüber nach, Freunde, während wir uns beeilen. In der Gegenwart Gottes wird ein Mensch verwandelt. Jakob wurde verwandelt. Jetzt konnte er mit Gott wandeln. Jetzt war er anders. Der Kampf war vorüber. Und er hat einen Altar gebaut. Seht, ich sage euch, wenn ihr in die Gegenwart Gottes gekommen seid, dann wollt ihr einen Altar bauen. Ihr braucht einen Ort, wo ihr beten könnt. Er wurde gereinigt. Und Jakob wurde verwandelt. Als er war vorher ein Betrüger, jetzt war der Jakob ein Israel, ein Fürst Gottes. Das geschah mit ihm. Er war ein Betrüger, Überlister, ein Ungerechter, ein Unheiliger, ein Betrüger und Verführer. Hat das Erstgeburtsrecht erschlichen. und hat es in einer schlechten Weise getan. Er hat alle betrogen, die nur ihm auf den Weg kamen. Er hat seinen Schwiegervater betrogen und er hat seinen Vater, seine Mutter. Er hat sie alle betrogen. Wo immer er hinging, hat er betrogen, aber war immer auf der Flucht vor Gott. Aber als er in die Gegenwart Gottes kam, erkannte er sich als Sünder. Und was tat er? Er sah seine Gelegenheit. Er war dem begegnet. Er wusste nicht, ob es je sein würde. Aber dort blieb er, bis seine Sünde weggenommen war. Gott hat ihn in seine Gegenwart genommen. Gott hat eine Möglichkeit, Menschen in seine Gegenwart zu bekommen. Manche entfernen sich von ihm, manche gehen zu ihm. Seht, manche sagen, da ist nichts dran und gehen davon. Nein, aber er, der seine Sünden bekennt, ihm werden sie vergeben. Wer sie zudeckt, dem werden sie nicht vergeben. Jakob, am nächsten Tag ging er los, Esau zu begegnen. Er brauchte keine Hilfe mehr. Nein, er brauchte keine Armee. Nein, er hat den Altar aufgebaut und Gott vertraut. Jetzt fürchtet er sich vor Esau nicht mehr. In Psalm 16,8, da sagt David, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Psalm 16,8, der Herr ist alle Zeit vor meinen Augen. Seht, er hatte keine Verwirrung mehr. Er wollte dessen gewiss sein, dass die Gegenwart Gottes mit ihm ist. David sagt, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Nun, ich, David, habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Immer war er dessen gewiss. Immer der Gegenwart Gottes gewiss. Ist das nicht eine Lektion für uns alle, dass wir den Herrn vor uns setzen, damit wir seine Gegenwart gewiss sind? Setzt ihn als erstes zuerst vor euch stellen und dann werdet ihr nicht sündigen, wenn ihr erkennt, dass ihr fortwährend in der Gegenwart Gottes seid. Wenn ihr wisst, dass Gott um euch ist, dann wird ihr Acht geben, was ihr sagt. Ein Mensch, wenn er denkt, dass Gott nicht da ist, dann wird er nach den Frauen gelüsten. Er wird stehlen, er wird betrügen, er wird lügen, er wird alles tun, wenn er meint, Gott sieht ihn nicht. Aber bringt ihn in die Gegenwart Gottes und da wird alles aufhören. David sagte, ich habe den Herrn alle Zeit vor mich gestellt. Das ist eine gute Sache. Kein Wunder, dass Gott sagt, er ist ein Mann nach meinem Herzen. Menschen tun alles, wenn sie meinen, Gott sieht sie nicht. Aber wenn sie erkennen, dass Gott nahe ist, dann erkennen sie sich als Sünder. Sogar die Sünder müssen sich entschuldigen in der Gegenwart der Geheiligten. Sie werden keine schmutzigen Witze erzählen. Nein, sie werden damit aufhören. Denn sie wissen, sie sind in der Gegenwart Gottes. Denn Gott wohnt unter seinem Volke, in seinem Volke. Sieht David. Er sagte dann, mein Herz soll frohlocken. Mein Herz soll frohlocken und mein Fleisch in Hoffnung ruhen. Warum? Mein Herz wird frohlocken, denn ich habe Gott alle Zeit vor mir. Und mein Fleisch wird in Hoffnung sein. Wenn ich sterbe, dann werde ich auferstehen. Denn er wird meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zugeben, dass sein Frommer die Vernichtung sieht. Seht, er war fortwährend in der Gegenwart Gottes. Suche zuerst das Reich Gottes. Seht, Gemeinde, ich liebe euch. Ich möchte, dass ihr auf mich hört. Ich muss noch etwas sagen. Lasst den Herrn beständig vor euren Augen gestellt sein. Tut nichts, was ihr nicht tun würdet in seiner Gegenwart, denn er gibt Acht auf euch. Der Herr umgibt die, die ihn fürchten. Er ist euch nahe. Er weiß alles, was ihr tut, und das müsst ihr begreifen. Wenn eine Lüge beginnt zu sagen, hört auf, der Herr hört euch. Wenn ihr versucht, einen Betrug zu machen, hört auf, der Herr sieht euch. Wenn ihr versucht, seinen Namen misszubrauchen, tut's nicht. Wenn ihr versucht zu rauchen, tut's nicht, er gibt Acht auf euch. Seht, wir haben einen Gesang gesungen, auf dem Wege, es ist ein Auge, das über euch wacht. Nun, tut, wie David getan habt, lasst den Herrn beständig vor euren Augen gestellt sein. Dann könnt ihr frohlocken und euer Fleisch wird in Hoffnung ruhen. Ja, er wusste, dass er auferstehen würde, denn Gott hat es verheißen. Nun, wenn wir in seine Gegenwart kommen, sind wir verwandelt. Wir sind nicht mehr dieselben. Durch alle Zeitalter, alle Menschen aus jedem Stand, schaut Abraham. Nun, ihr meint nur, die Prediger haben ein verwandeltes Leben. Nein, alle Gläubigen gleichermaßen. Abraham war ein Farmer, aber als er die Stimme Gottes reden hörte und die Vision sah, war er ein verwandelter Mann von dem Augenblick. Er hat sich abgesondert von seinen Verwandten, von seinen Bekannten und ging aus, wie der Herr ihm geboten hatte. Hat in Zelten gewohnt, denn er hat bekannt, dass er die Stadt sucht, dessen Erbauer Gott ist. Er wusste, dass Gott da ist und dass er dem Gott dient, der diese Stadt erbaut. Und diese Stadt hat er gesucht. Er war ein verwandelter Mann, obwohl er nichts mehr als ein Farmer war. Und er sah die Vision, er war in der Gegenwart Gottes und verwandelt. Moses war ein Hirte, aber er war dann ein verwandelter Mann, als er in die Gegenwart Gottes kam. Vorher war er ein Feigling, lief hinweg vom Pharao. Aber dann mit einem Stab in der Hand hat er das ganze Volk Israel herausgeführt. Warum? Er war in der Gegenwart Gottes ein verwandelter Mann. Petrus, ein Fischer. Er wusste nichts weiter von Gott, als was man ihm gesagt hatte. Er wusste nur, wie man Fische fängt. Aber dann, als er in die Gegenwart Gottes kam, er sah dann, dass der zu ihm sprach, werft eure Netze zu Rechten aus. Und er sagt, auf dein Wort hin werden wir es tun. Und du hast gesagt, wir tun's auf dein Wort. Und sie haben die Netze runtergelassen. Und dann begann sie zu ziehen. Und er sagte, Herr, gehe von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er war nicht mehr derselbe. Nein, seht, ihm wurden dann die Schlüssel des Himmelreiches gegeben. Paulus, ein steifer Pharisäer, trainiert in der Religion jener Zeit und gelehrt, einer der Obersten der Gelehrten. Aber als er dann die Feuersäule sah, vor dem Gott, den er verfolgte, in Unwissenheit, er war ein Pharisäer. Er glaubte nicht, dass Gott sie als Mensch offenbaren könnte. Seht, aber dann, als er die Feuersäule sah und hörte, ich bin Jesus, wusste er, was es war. Und die Antwort war, ich bin Jesus, den du verfolgst. Seht. Und dann später konnte er sagen, wie seid ihr getauft worden? Er war in der Gegenwart Gottes. Er war verwandelt von dem Tag an in der Gegenwart Gottes. Der Herr verwandelt. Finney, ein Rechtsanwalt, dort in Philadelphia. Aber als er in die Gegenwart Gottes kam, hat er alles aufgegeben und ist der mächtigste Prediger geworden dieser Nation. Nun, jemand mag sagen, ich bin ein Prediger. Und so kam man zu Finney und man hat ihm gesagt, du bist ein gewaltiger Prediger, aber du brauchst die Taufe des Heiligen Geistes. Es war eine Gebetsstunde, die besonders Frauen besuchten und sie haben ihm wieder gesagt, du brauchst die Taufe im Heiligen Geist. Und sie sagten, bete doch einmal darüber. Und dann kam die Zeit, dass er dieses auch ins Gebet vor Gott brachte. Und er sagte, ach Herr, mein Gott, was soll ich denn tun? Und er kam dann in die Gegenwart Gottes und erkannte, dass darin ein Zweck gewesen ist. Und die Tränen liefen herunter. Und er sagte sich, vielleicht haben diese Frauen recht, die mir sagten, dass ich um die Geistestaufe beten soll. Und ich dachte, jetzt hat man mich gesehen hier, wie ich bete. Und ich würde mich doch nicht schämen, zu meinem Chef zu reden. Warum soll ich mich schämen, mit Gott zu reden? Und dann ist er hingegangen in sein Büro und hat gesagt, Herr, sei mir gnädig, ich bin so feige, habe mich geschämt, zu beten und gesehen zu sein. Aber als er dann in die Gegenwart Gottes kam, ist er verwandelt worden. Er hat dieselben Predigten gehalten, aber Seelen kamen zu Jesus. Er war in der Gegenwart Gottes. Modi, ein alter Schuhmacher, er kannte kaum das ABC. Seine Grammatik war sehr arm. Aber jemand hat es ihm sogar gesagt und er antwortet, aber ich gewinne Seelen dadurch. Und dann kam die Zeitung zu ihm. Und dann hat man geschrieben, wie kann dieser Mann solche Massen anziehen? Er ist ein Glatzkopf. Und sein Bart hängt herunter und hat einen Bauch vor sich hängen. Er sieht furchtbar aus. Und die Zeitung hat ihn so zwischengenommen. Und sie schrieben, wir sehen nicht, wie jemand dort hingehen kann. Was sehen die in dem Dwight Moody? Er sieht schlecht aus, seine Stimme ist kreischend und sein Bart hängt herunter. Und er hat solch eine Glatze wie ein Kürbis. Und wie geht jemand hin, um ihn überhaupt zu sehen? Und der Manager von Moody kommt hin und las es ihm, denn Moody konnte selber gar nicht lesen. Und er sagte, och, der Mutti hat seine Schulter gezuckt. Er sagt, ist doch klar, Sie kommen doch nicht, um mich zu sehen, Sie kommen doch, um Christus zu sehen. Ja, er war in der Gegenwart Gottes. Seht, Und hat nicht mehr länger Schuhe gemacht, sondern hat jetzt die Leute beschut, dass sie hingeht, um das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Warum? Er war in der Gegenwart Gottes. Seht, wie die Frau damals, als sie kam in die Gegenwart Gottes, im Moment geschah es. Sie erkannte, dass sie in der Gegenwart Gottes war. Jede Sünde war vergeben. Und sie war so weiß wie eine Lilie. Wie viel mehr könnte ich noch aufzählen? Die Zeit gestattet es nicht. Vielleicht sollte ich jetzt etwas über mich sagen. Wer hätte niedriger sein können wie ich? Wo war ich? Ich komme aus einer Familie, aus Leuten, die getrunken haben. Und jetzt zählt er all die Schlechtigkeiten auf. Aber die kennen wir ja von uns allen selber. Und selbst wenn ich zur Stadt ging und mit jemand reden wollte und niemand wollte mit mir etwas zu tun haben. Und ich dachte, warum ist das alles so? Aber eines Tages kam ich in die Gegenwart Gottes. Er hat mich verwandelt, hat mich zu einem anderen Sohn gemacht. Seine Gnade brachte mich in seine Gegenwart. Ich wollte sie nie wieder verlassen. Jetzt bin ich über 30 Jahre darin. Ich möchte sie nie verlassen. Ich habe die Gewissheit, dass ich immer in seiner Gegenwart sein werde. Sogar der Tod wird mich nicht davon scheiden. Ich werde mit ihm für ewig sein. Als ich seine Gegenwart zum ersten Mal sah, habe ich geweint und geschrien wie Jesaja. Und dann hat er mich berührt in seiner Gnade. Ich war verwandelt. Der Schurke wurde verwandelt. Und seitdem bin ich sein Kind. Ich habe ein Verlangen, mein ganzes Leben in seinen Dienst zu stellen. Ich wünsche jede Zehntausende Leben, ich würde es ihm alle geben. Dieses Leben ist schon fast verbraucht, schon über 53 Jahre. Und schon gut 32 waren im Evangelium gewidmet. Ich wünsche jetzt noch 1000, denn wenn er einmal in seine Gegenwart kommt, dann, wenn er erkennt, jemand, den niemand lieben wollte, jetzt geliebt von dem allmächtigen Gott, niemand sorgte für mich, jetzt sorgt Gott für mich. Ich habe meine Arme um sein Kreuz getan und wir sind eins geworden. Ich habe ihn geliebt seitdem und er erfüllt mich und er ist alles, was ich benötige. Ich bin froh, heute Abend einer von den Seinen zu sein. Und wenn der Versucher alles dran setzen sollte, nein, in seiner Gnade werde ich leben. Ich lebe für meinen Gott. Mein Herz frohlockt. Und ich möchte ihn jedem empfehlen, euch, die ihr voller Sorgen seid, die ihr Nöte habt, die ihr ihm noch nicht gehört, bekennt ihm eure Sünden, sagt, was ihr verkehrt getan habt und kommt zu ihm. Und ihr werdet sehen, der Heilige Geist wird an euch wirken und ihr werdet ausrufen, Herr, hier bin ich, nimm mich hin. Dann könnt ihr sagen, sende mich, ich bin bereit. Dann könnt ihr singen, ich will ihn preisen, ich will ihn preisen. Das Lamm preisen, das für Sünde geschlachtet war. Und ihm den Dank darbringen, denn sein Blut hat uns gewaschen von allen Flecken. Lebend in seiner Gegenwart. Ich bin heute hier zum Podium gekommen, habe so schlecht empfunden. Und ich war in Kentucky mit persönlichen Freunden. Und wenn ich dort noch lange geblieben wäre, hätten sie mich getötet. Aber durch ihre Güte natürlich. Dort waren die besten Köche, die ich je gesehen habe im Leben. Und ich war fast überladen. Die eine sagt, Bruder Brenner, möchtest du nicht noch hier essen? Und die andere, möchtest du noch hier? Ja, wir haben dies bereit. Ich war so vollgegessen, ich konnte mich kaum noch bewegen. Man hätte mich bald tragen müssen. Und deshalb habe ich mich nicht mehr gut gefühlt. Aber wenn ich in seine Gegenwart komme, dann ist alles anders, dann ist alles erledigt, dann ist alles vorbei. Jawohl. Oh, in seiner Gegenwart zu leben. Ich werde ihn preisen. Ich werde ihn preisen. Preisen das Lamm, das für Sünder geschlachtet wurde. Gebt ihm Ehre, all ihr Menschen. Denn sein Blut hat jeden Flecken hinweggewaschen. Lass uns die Häupter jetzt beugen. Oh, er hat so viel für mich getan. Er hat all meine Übertretungen vergeben. Dein Blut hat alle meine Sünden gewaschen. Ich will ihn preisen. Ich will ihn preisen. preisen das Lamm für Sünder geschlachtet. Gebt ihm Ehre, all ihr Menschen. Denn sein Blut hat jeden Flecken hinweggewaschen. Ich will ihn preisen. Wenn ihr jetzt hier seid heute Abend und ich weiß, seine Gegenwart ist hier. Ich stand dort und es war ein Mädchen aus der Gemeinde Gottes hier und der Heilige Geist wirkte durch mich und die Eltern waren gekommen von der Gemeinde Gottes und der Vorsteher dort, er wusste es und weiß es. Das Mädchen hat Leukämie und der Arzt sagte, sie kann nicht mehr leben. Sie war schon geschwollen und alles war schon blau von all den Impfungen und so weiter. Und die Eltern hatten gerade ein Buch gelesen. Und sie fühlten geleitet zu kommen. Und der Heilige Geist hat die Vergangenheit des Kindes hervorgebracht, was geschehen war. Und ich sagte, wie das Mädchen gern Piano spielen wollte und wie die Mutter alles bestätigte, was gesagt wurde. Sie sind jetzt hier, sie hören, die Eltern sitzen im Auto. Und plötzlich sah ich einen Schatten über dem Kind und ich sagte, Satan, du bist besiegt. Und ich sagte, bei Gott ist kein Ansehen der Person. Als der Knecht Gottes gebete ich dem Satan, dieses Kind zu verlassen. Und ein Licht kam herunter und es war alles vorbei. Oh, Gott ist würdig all des Preises. Er weiß alle Dinge. Er kennt euer Herz. Er weiß, was ihr denkt. Er weiß es. Wenn Sünde noch da ist und ihr nicht in die Gegenwart Gottes damit gehen könnt, wollt ihr es ihm bringen und die Hand heben und sagen, Bruder Brennen, bete für mich. Ich möchte in seiner Gegenwart an jenem Tage sein, schuldlos. Gott sieht es in seiner Gegenwart. Ich sage euch, was ihr tun sollt. Höret, tot wie David, stellt ihn vor eure Augen. Stellt den Herrn zwischen euch und die Sünde. Und was immer es die Sünde sein mag, Lügen oder Stehlen oder böses Denken oder Aufregung oder was immer es sein mag, Lust oder irgendetwas, was immer es sein mag, stellt den Herrn vor euch. Und dann wird euer Herz frohlocken und euer Fleisch wird sein in Hoffnung. Denn ihr habt die Verheißung, dass euch auferwecken wird. Wenn er kommen wird, werdet ihr hervorkommen. Lasst uns jetzt beten. Himmlischer Vater, eine abgehackte Predigt durch einen müden Knecht gebracht. Aber ich denke über das Thema in der Gegenwart Gottes verweilend. Und wir sehen heute Abend, welch einen Effekt es hatte auf heilige Männer, die in deine Gegenwart kamen. Auf die, die geheiligt waren. Große, kräftige Propheten, von Gott bestimmt, das Wort zu verkündigen. Und doch in seiner Gegenwart sind sie wie tot hingefallen. Was werden wir tun an dem Tage, Herr? Wir haben darüber nachgedacht. Es sind 40, 50 Hände erhoben. Sie haben erkannt, dass du zu ihnen gesprochen hast. Jetzt haben sie die Gelegenheit. Was werden sie tun, wenn sie dir begegnen müssten? Auch meine Hände sind erhoben. Was werde ich tun? Nun, Vater, ich habe viele Dinge, die ich verkehrt tue. Ich habe meine Sünden heute Morgen schon bekannt. Herr, ich habe sie dir bekannt, dort auf dem Berge, als es wehte und schneite. Dort habe ich sie dir bekannt. Und ich habe dich gebeten, mir zu vergeben. All meine Torheit und die Brüder, die mich als dein Propheten bekennen. Und auch ihnen habe ich sagen müssen, dass ich etwas Törichtes getan habe. Aber du bist so gut zu meiner Seele. Ich habe meine Sünde nicht verborgen. Ich möchte aufrichtig sein vor dir und vor dem Volk. Ich habe sie bekannt. Herr, ich bin verkehrt. Ich bitte um Verzeihung. Und ich habe dir nicht so gedient, wie ich habe dienen sollen. Ach Herr, ich bekenne meine Sünde vor dir. Und ich möchte, dass ich gereinigt werde durch das Blut Jesu. Andere Hände sind erhoben. Vielleicht sind einige, die nie Vergebung gebeten haben. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann wird Gott sie auslöschen und in das Meer der Vergessenheit werfen, ihrer nicht mehr gedenken. Vater, ich habe meine bekannt. dass ich mich nicht richtig benommen habe vor den Menschen. Ich habe mich nicht benommen wie ein Knecht Gottes. Und ich dachte, der Mensch werde böse mit mir sein. Und ich wollte ihn nicht verletzen, aber ich habe dich verletzt. Herr, ich bitte dich, vergib mir. Und nun bitte ich, wenn ich um Vergebung bitte, habe ich sie. Und du tust sie in das Meer der Vergessenheit und gedenkst ihrer nicht mehr. Ich bin dankbar, Herr. Und ich bitte dich, dass alle, die Sünde haben und Sünde, die sie umgibt und sie vor ihnen ist, mögen sie sie hinwegtun und den Herrn vor sich stellen. Denn jetzt rufen wir aus, wehe mir, ich vergehe, denn ich habe die Herrlichkeit Gottes gesehen. Wie ein Mensch, Junge, Mann oder wer immer seid, Mädchen, was immer seid, wir sind alle unrein. Wir bitten, dass das Blut Jesu Christi, das Opfer, wodurch wir von aller Sünde gereinigt werden. Herr, lass uns von hier gehen, mit unseren Herzen frohlockend, und unser Herz ruht in Hoffnung, dass wir wissen, wenn Jesus kommt, werden wir mit ihm sein und ihm begegnen bei der Entrückung. Und wenn ein Countdown kommt, und wir sehen schon die 7 Gemeindezeitalter, wie sie ihren Verlauf genommen haben. Herr, wir beten, ehe du die Tür schließt, wenn jemand hier ist heute Abend, der noch nicht gekommen ist, mögen sie schnell hineinkommen, denn wir fühlen, dass die Zeit der Gnade bald geschlossen wird. Die, die Gnade annehmen, mögen hereinkommen. Die nicht hineinkommen wollen, werden das Gericht erleiden müssen. Gott wird die Tür schließen. Möge heute nicht die Tür geschlossen sein. Mögen sie alle kommen als Sünder und bekennen. Und mögen wir alle Vergebung und Gnade haben im Namen Jesu Christi. Nun, Vater, bitte ich für die Kranken, für die Leidenden, für die, die in Not sind. Möge deine Gnade alles schenken. Mögen sie jetzt in Christus hineingehen, in seine Gegenwart. Und Christus und die Verheißung vor sich stellen. Er war verwundet um meine Übertretungen willen, meiner Sünde willen. Aber durch seine Wunden bin ich geheilt. Der Herr ist vor mir. Ob es um Krankheit geht oder was immer, ich werde nicht mehr bewegt werden. Ich gehe kühn und bekenne, dass ich geheilt bin. Durch seine Wunden bin ich geheilt. Gewähre es, Herr, jedem Einzelnen. Und wir wissen, wenn wir mit den Lippen bekennen und von Herzen glauben, dann haben wir unser Verlangen. Und es steht, wenn ihr sagt und glaubt, was ihr ausspricht, dann soll es geschehen. Wir glauben, dass du uns reinigst von jeder Sünde und heilest alle Gebrechen. Und gib uns Gnade, Herr, dir zu dienen. Sei mit diesen Menschen. Viele werden noch weit reisen heute Abend in der Dunkelheit für viele Meilen. Lass ihnen nichts widerfahren. Sie kommen aus dem Lande, um hier den Countdown zu hören, um zu hören, wie nahe wir dem Ende sind. Ich bitte dich, Herr, sei du mit ihnen. Möge Gott vor ihnen sein, alle Zeit, ehe etwas kommt, vor der Reise, ehe sie sich überhaupt bewegen, ehe sie aufstehen, ehe sie zu Bett gehen. Möge der Herr immer vor ihnen sein, was immer es sein mag. Denn er ist mir zu Rechten und ich werde nicht bewegt sein. Mögen ihre Herzen frohlocken. Und dass sie haben, worum sie beten, denn Gott hat es verheißen. Und ihr Fleisch wird in Hoffnung ruhen. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen.